Herr Levitt, Sie sind ein erstaunlicher Künstler. Wir sitzen jetzt hier in den Schweizer Bergen in Andermatt. Heute Abend haben Sie einen Klavierabend, einen sehr anspruchsvollen. Sie spielen unter anderem Beethovens Diabelli-Variationen. In ein paar Stunden geht das los und wir sitzen jetzt zusammen und führen ein ganz intensives und konzentriertes Gespräch. Das heißt, Sie brauchen an einem solchen Tag nicht die komplette Ruhe.
Also, es gibt Tage, da brauche ich die komplette Ruhe. Ich kann das schwer vorausplanen, aber grundsätzlich bin ich an solchen Tagen eigentlich ziemlich entspannt. Was ich 5 Stunden vor dem Konzert nicht kann, das werde ich auch im Konzert nicht mehr können. Das ist also irgendwie, da mache ich mir dann keinen extra Druck mehr.
Das heißt, Sie haben kein Lampenfieber?
Sagen wir mal so, ich erlebe sehr selten so eine Art belastende, negative Aufregung. Fast gar nicht, nein. Lampenfieber habe ich schon manchmal. Kommt auch sicher, klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, wenn ich das sage, kommt auch sicher mit dem Alter und mit der Erfahrung. Es ist sicher so, dass mir bestimmte Dinge auch immer klarer werden. Und klar kommt dann auch mal Lampenfieber dazu, aber es ist A, nie wirklich lange, B, hört es immer auf, wenn ich auf die Bühne gehe. Es ist immer vor der Bühne, manchmal, wenn es soweit ist, vor der Bühne etwas mehr als auf der Bühne.
Noch was, was mich erstaunt, Sie sind da relativ robust, was Ihren Aufführungsort betrifft. Sie spielen jetzt hier in Andermatt in einer Mehrzweckhalle, da ist hinter der Bühne ist eine Kletterwand. Sie spielen aber natürlich auch in fantastischen Konzertsälen mit einer sehr viel besseren Akustik, als wir sie jetzt hier in dieser Mehrzweckhalle haben. Das ist für Sie gar nicht im Vordergrund, ne?
Um es klar zu sagen, mir sind akustische Fragen so egal, wie sie es nur sein können. Das Thema der Akustik hat mich tendenziell immer gelangweilt, weil ich andere Fragen viel interessanter fand. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Ich fand auch Gespräche über akustische Vorzüge von Saal A gegenüber Saal B oder C immer am Thema vorbei und mindestens, wie schon gesagt, langweilig. Es interessiert mich einfach was anderes, insofern spiele ich in jedem Raum sehr gerne.
Sie haben ja auch schon in der Elbphilharmonie gespielt. Ja. War das doch ein bisschen besonders jetzt in diesem Saal?
Selbstverständlich war es besonders, weil es ja so sehr, sehr kurzfristig kam.
Sie sind eingesprungen, ne?
Ich bin eingesprungen für den Kollegen Lang. Es kam alles sehr kurzfristig. Es war, glaube ich, der zweite klassische Klavierabend in diesem Saal. Und natürlich war es in dem Moment im besten Sinne des Wortes aufregend, weil ja diesen Saal so wahnsinnig viel begleitet, weil dieser Saal so aufgeladen ist mit Begriffen und mit Vorstellungen und mit Wünschen und mit Ideen. Die Verantwortlichen selbst haben den Saal ja aufgeladen mit allen möglichen Aufgaben und Missionen und
was. Bisschen auch viel, oder?
Das lasse ich jetzt mal offen. Das wird man sehen. Das ist dafür, glaube ich, jetzt noch zu früh. Und dementsprechend war das natürlich aufregend. Was ist das eigentlich für ein Raum? Aber auch dann, klar, ich bin da rausgegangen und der erste Eindruck war, oioioi, das hier aber echt groß. Aber dann, wirklich 10 Sekunden später, wurde es einfach zu einem unglaublich schönen, erfüllten Abend.
Wo Sie auch sehr robust sind, das ist der Flügel, auf dem Sie spielen. Sie haben ja zu Hause einen Flügel, den Sie sehr mögen, über den Sie auch gerne sprechen, der sogar einen Namen hat, nämlich Lulu. Aber Sie reisen nicht mit ihm. Viele Pianisten tun das, ja. Die reisen mit ihrem eigenen Flügel, Sie nicht.
Dann sollen Sie es tun, solange es Ihnen gut tut. Auch diese Frage, so gerne ich auf wunderbaren Flügeln spiele, ohne Wenn und Aber, so sehr langweilen mich auch diese Gespräche extrem. Ich spiele auf allem, was man mich hinstellt, egal wo es ist. Und ob ich mich darüber ärgere oder nicht, das behalte ich schön für mich. Aber ich tue es trotzdem.
Ja, dann muss jetzt die Frage kommen, worauf kommt es Ihnen denn eigentlich an?
Wahrscheinlich einzig und allein auf die Menschen im Raum. Darauf kommt es mir an. Selbstverständlich kommt es mir auf die Musik an. Ich sehe nicht, wie Musik sozusagen existieren kann ohne Menschen, die diese Musik entweder machen oder hören. Und in dem Moment auch machen. Insofern, darauf kommt es mir an, auf nichts anderes und auf Gesprächsrunden darüber, ob in Reihe 13 etwas anders klingt als in Reihe 19 und die Zeitungsartikel, die sich nur darüber austauschen, kann ich echt gut und gern verzichten.
Ja, sprechen wir mal über die Menschen im Raum. Das sind ja ganz unterschiedliche Gruppierungen. Also wenn wir jetzt hier an Andermatt denken, gut, das sind vor allen Dingen sehr wohlhabende, reiche Leute, die sich auch eine Übernachtung hier in einem Luxushotel leisten können. In den Großstädten ist es ein komplett anderes Publikum. Spüren Sie da tatsächlich, wer da sitzt?
Ja, das tue ich schon, aber natürlich, ich kenne individuell nicht jeden da in diesem Raum. Wie könnte ich denn auch? Ich habe aber schon immer sozusagen das Bewusstsein dafür, dass da eben Individuen sitzen, dass da eben ein jeder sitzt, der, die oder der, im Übrigen genauso wie ich auch, eine ganz eigene Geschichte hat, eine ganz eigene Biografie, ganz eigene Erlebnisse, Emotionen. Und dass ein jeder in diesem Raum zwar auf der einen Seite dasselbe Werk Musik hört, was ich da auch höre, mit dem einzigen Zusatz, dass ich da diese Tasten runter und hoch drücke, aber dass natürlich dadurch, dass Musik sowas unglaublich Freies ist und eben nichts, was man irgendwie in irgendwelche Käfige einsperren kann, natürlich etwas ganz Eigenes hört. Dafür habe ich halt immer das Bewusstsein und darauf baue ich auch auf.
Ja, jeder hört seine eigene Musik, so wie jeder auch sein eigenes Buch liest.
Schauen Sie, natürlich. Ich habe vor kurzem mal so einen Satz gelesen, man kann in der Musik alles hören, was man will, aber mit Grenzen. Da fallen mir die Haare aus, wenn ich sowas höre. Noch meine Resthaare, die ich noch habe. Das ist so grotesk. Wer entscheidet das eigentlich? Wer entscheidet das? Wer ist eigentlich der Meinung, Deutungshoheit zu haben über die musikalische Erzählung? Wer das glaubt, ist, glaube ich, echt auf einem großen Irrwege.
Aber es gibt ja immer mehr Einführungsveranstaltungen zu Konzerten. Das boomt geradezu. Und ich bin auch immer wieder verwundert, wie viele Menschen dorthin gehen.
Ja, das ist ja auch wunderbar, dass es sie gibt. Es ist doch fantastisch. Es gibt doch Dinge, die man einfach wissen muss und sollte. Und natürlich, das ist sozusagen Bildung. Das sind essentielle Dinge, die da besprochen werden. Manchmal langweiliger, manchmal interessanter, aber es ist unglaublich wichtig. Aber es ist ja wohl mindestens genauso wichtig, sein eigenes Ohr zu öffnen und sich selbst zu vertrauen. Und vielleicht auch mal zu sagen, was ich gerade in der Einführungsveranstaltung gehört habe, entspricht einfach überhaupt nicht dem, was ich da gerade höre. Das ist doch wunderbar. Ich verstehe, dass man manchmal, dass das sozusagen dazugehört, auch mal zu dozieren und auch mal zu erklären. Aber ich werde mich nie damit einverstanden erklären, dass es dabei auch bleiben sollte.
Jeder Pianist, auch Sie, wiederholt natürlich immer wieder die Stücke auf der Bühne. Sie spielen sehr oft die Diabelli-Variationen, die Goldberg-Variationen, die späten Sonaten von Beethoven und vieles, vieles mehr. Ist das für Sie dann auch so, dass Sie jedes Mal diese Musik auch wieder komplett anders erleben?
Ja, wobei ich nicht sagen könnte, wie. Aber ja, das ist so. Im speziellen Fall der Diabelli-Variation, ich habe das erst vor einigen Tagen einer lieben Freundin gesagt, es ist erstaunlich, ich spiele das Stück seit nun beinahe 12 Jahren, beinahe ununterbrochen und irgendwie immer lieber und lieber. Das ist ein wirkliches Wunderwerk. Aber klar, es ist irgendwie anders, nur es ist auch nicht immer einfach, sich damit abzugeben, dass man doch am Ende häufig ein bestimmtes Kernrepertoire spielt und es hört. Aber ich schaffe mir auch meine Inseln, wo ich auch anderes spiele.
Zum Beispiel?
Oh, das wird immer mehr. Sei es, dass ich natürlich durch meine Freundschaft zu Frederick Chevsky natürlich
ein amerikanischer
Komponist natürlich Werke kennengelernt habe, die so zu, und ich unterstreiche hier, unserem Kanon nicht gehören. Aber was ist schon unser Kanon? Ich durchbreche ihn schon extrem und suche auch Kooperationen mit anderen Künstlern. Schau mir an, welche Musik eigentlich geschrieben wird, gemacht wird, auch in anderen Ländern. Dafür sind die sozialen Medien ein Diamant, weil sie eben diesen Austausch in Echtzeit erlauben. Dass unsere Musikwelt das in der Tiefe nicht zu verstehen scheint, ist wirklich absurd. Dass soziale Medien genutzt werden in unserer Welt für freue mich auf mein Konzert um 20 Uhr, schöne Grüße. Im Übrigen genauso von Konzertveranstaltern. Schaut mal hier ein kurzer Videoausschnitt aus und heute dirigieren wir dieses. Das ist ein Kommunikationsdiamant, diese sozialen Medien. Ich kann in Echtzeit sehen und kommunizieren, welche Menschen welche Musik am anderen Ende der Welt machen. Und da halte ich Ausschau und da versuche ich auch den Kanon, meinen ganz persönlichen, der schon, glaube ich, ziemlich breit ist, noch zu vertiefen und noch zu erweitern.
Das können Sie sich natürlich auch leisten, weil Sie inzwischen ja wirklich als einer der weltbesten Pianisten gelten und die Säle eben voll sind, auch wenn Sie dem Publikum etwas zumuten, richtig?
Das war aber nie anders, auch im Studium nicht. Also ich habe ja, das vergisst man ja manchmal, aber ich habe ja im Grunde bis zu meinem 24., 25. Lebensjahr nicht wirklich viel gespielt. Nicht wahr, ich bin aufgetreten, das ja, und es passierten Dinge hier und Dinge da und das war interessant und es gab Wettbewerbe im Alter von 18, die sehr, sehr gut liefen, alles. Aber so richtig habe ich einfach Zeit gehabt, bis zu einem relativ im Vergleich zu vielen anderen fortgeschrittenen Alter. Und die Neugierde war auch im Studium nicht anders.
Ja, dann müssen wir mal kurz zu Ihrer Biografie kommen. Sie sind 1987 geboren und zwar in Nischni Nowgorod. Das ist das frühere Gorki. Uns hier im Westen ist Gorki vor allem ein Begriff, weil Andrei Sacharow mehrere Jahre dort in der Verbannung gelebt hat. Und Sie sind mit Ihren Eltern dann 1995 nach Deutschland übergesiedelt, nach Hannover. Und ich meine, das ist ein furchtbares Wort. Sie sind da als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen. Den Vorteil, den das hatte, dass man sofort eine Aufenthaltserlaubnis hatte. Das war eine Möglichkeit, die 1991 geschaffen wurde, um jüdischen Familien die Möglichkeit zu geben, nach Deutschland zu übersiedeln. Warum sind Ihre Eltern eigentlich nach Deutschland gezogen?
Ich kann das sozusagen nur ganz unvollständig beantworten. Ich weiß, dass meine Eltern die Möglichkeit hatten, auch in andere Länder zu gehen, bis hin zu Australien, natürlich Israel, auch die Vereinigten Staaten. Meine Großmutter war, und sie lebt jetzt auch in Hannover, meine Großmutter war in der Sowjetunion Deutschlehrerin an einer allgemeinbildenden Schule. Ist auch einige Male in die DDR geflogen und hat dort Zeit verbracht. Und insofern war Deutschland und die deutsche Sprache irgendwie immer präsent über sie. Und sie ist dann 1994 nach Deutschland gegangen, ein Jahr vor uns. Hat dann über einen Kontakt, den sie hatte, zwei Videokassetten, die wir hatten, nämlich eine von mir, wo ich Klavier spiele, und eine von meiner Schwester, die damals noch Klavier gespielt hat, weitergeleitet nach Hannover. Nämlich an den mittlerweile leider verstorbenen großen Pädagogen, Pianisten Wladimir Krajniew, den wir gar nicht kannten. Und Krajniew sprach damals eine Einladung aus nach Hannover. So entstand der Kontakt nach Hannover. Meine Großmutter war damals noch in Dortmund. Auch wir sind die ersten Monate nach Ankunft in Deutschland in Dortmund gewesen. Und so kam der Kontakt nach Hannover. Und im Grunde genommen war das eine Mischung zwischen natürlich die Möglichkeit für meine Schwester und mich, diese Ausbildung in Europa zu genießen. Aber vor allen Dingen sind wir nach Deutschland, Europa gegangen, um hier zu leben. Das war die Grundlage.
Ja, Sie haben ja schon angedeutet, Sie waren jetzt kein Wunderkind oder irgend so ein kleiner Star-Pianist. Ich meine, Sie haben natürlich früh Konzerte gegeben, auch schon in Nischni Nowgorod.
Das würden vielleicht andere verneinen. Ich empfand sozusagen meine Konzerttätigkeit damals als nicht, sagen wir mal, ich habe einfach gespielt, aber so, dass ich wusste irgendwie, oh, jetzt passiert da gerade was. Das ist relativ frisch.
Sie waren 8 Jahre, als Sie weggegangen sind aus Nischni Nowgorod. Sind Sie eigentlich mal wieder zurückgekehrt?
Nein, nicht nach Nischni Nowgorod. Ich war quasi 1,5 Mal seitdem in Russland. Einmal kürzer, einmal für 2 Wochen. Aber ansonsten nicht, nein.
Ist eigentlich erstaunlich. Sie sprechen natürlich perfekt Russisch nach wie vor. Haben Sie in Russland, haben Sie in Moskau auch mal gespielt?
Ich habe noch kein einziges Konzert in meinem Leben gegeben in Russland.
Würden Sie eins geben, wenn Sie
eingeladen? Seit meinem 6. Lebensjahr. Ja, würde ich schon, klar. Würde ich schon. Ist aber absolut total inhaltsabhängig.
Und warum glauben Sie, kommt keine Einladung?
Warum, das kann ich Ihnen nicht beantworten.
Herr Levit, wir müssen über einen ganz wichtigen Tag in Ihrer Künstlerbiografie sprechen. Und zwar war das der 3. Mai 2010. Sie wissen jetzt, was kommt, aber das müssen wir jetzt einfach nochmal erzählen. Da erschien in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Artikel über Sie, geschrieben von der Musikchefin Eleonore Bühning. Und dieser Artikel gipfelte in der Aussage, dieser junge Mann hat nicht nur das Zeug, einer der großen Pianisten dieses Jahrhunderts zu werden, er ist es schon. Sie waren damals erst 23 Jahre alt, hatten ihr Musikexamen noch nicht hinter sich und ja, das hat sie nach oben geschossen, ganz klar. Ich weiß nicht, es gibt so eine schöne Geschichte, dass sie an einer Tankstelle irgendwo sich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung angeguckt haben und gesehen haben, ja, es ist erschienen und da haben sie gleich den ganzen Stapel gekauft. War Ihnen da schon klar, dass das also zwei Seiten hat, so etwas?
Nein. Ich habe den Artikel dann nach Hause gebracht und wir haben ihn irgendwie zusammen gelesen. Aber dass das sozusagen zwei Seiten der Medaille hat, war natürlich keinem von uns bewusst. Das kam dann später. Wobei die schönen Seiten überwogen haben.
Ja, es war dann so, alle sind natürlich auf sie aufmerksam geworden in allen Feuilletons, nicht nur in dieser Republik. Die Süddeutsche Zeitung hat dann eine Weile gegengehalten und hat sie sehr stark auch kritisiert, kühl, altklug, so, es waren so Attribute, fake, genau. Das hat sich inzwischen geändert. Hat das bei Ihnen, was das Verhältnis zur Kritik betrifft, etwas zurückgelassen?
Das speziell nicht, nein. Ich habe eine Zeit gebraucht, um das zu verstehen, um auch zu verstehen, was da eigentlich passiert. Bis zum, ja, sagen wir mal, so Ende 2014 habe ich schon auch gebraucht. Schauen Sie, das Schmerzhafteste war nicht über mich selbst zu lesen, sondern wahrscheinlich die Tatsache, dass ich irgendwie wusste, das ist überregional und vielleicht lesen es gleich auch irgendwie meine Eltern und dann lesen diese und jene. Und in wunderbarer Art und Weise waren nur meine Eltern die entspanntesten von allen. Aber es hat vielleicht was verändert. Ich habe Zeitungen gelesen und abonniert. Da war ich 16 Jahre alt. Also ich habe mir meine Gedanken darüber, was ich irgendwie von der Bedeutung von Zeitung halte und warum sie mir wichtig ist, die Gedanken habe ich mir angefangen zu machen. Da hat Herr XY von der Süddeutschen Zeitung noch nicht mal gewusst, dass ich irgendwie geboren war. Insofern bin ich da wirklich mittlerweile sehr, sehr entspannt.
Es ist ja so, es wird viel über Sie geschrieben, nach jedem wichtigen Konzert erscheinen Kritiken. Wie wichtig ist überhaupt das Urteil eines Kritikers für Sie? Hilft Ihnen das oder nehmen Sie es zur Kenntnis?
Ich muss jetzt aufpassen, weil Sie und ich wissen, wie sehr viel weniger der Platz wird in den Printmedien für Musikjournalismus. Wir beide wissen, wie schwierig das ist. Wenn jetzt einer wie ich plötzlich sagen würde, brauche ich nicht. Wenn unser einer sagen würde, brauchen wir nicht, dann ist das Ding erledigt. Das wäre natürlich auch Quark. Den Blick von außen zu lesen und daraus zu lernen und sich auszutauschen, ist essentiell. Insofern brauche ich sie als Künstler, als Musiker. Ich brauche diese Kritik. Absolut. Als Hörer und als Ausführende. Sie ist von allergrößter Bedeutung. Jetzt auf Englisch würde ich sagen, having said that, kommt jetzt aber die andere Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist, dass ich mich schon manchmal frage, aber brauche ich eine Dreiviertelseite in einer Zeitung, wo sich Journalisten darüber auslassen, ob das Kleid von Frau Netrebko grün oder orange ist? Brauche ich das? Brauche ich zynische Drauftreterei auf einen Künstler, dem es eh nicht mehr gut geht? Brauche ich das? Wenn ein Sänger eine Oper absagt und dem Sänger geht es nicht gut, schon seit längerer Zeit, dann musste ich nicht noch in der Zeitung lesen, diese Pfeife sagt alles ab. Und da werde ich als Mensch und Leser wirklich sauer. Und da erwische ich mich dabei manchmal, dass ich sage, kann weg.
Das ist aber schon auch ein bisschen ein wechselseitiges Geschäft. Also denken Sie an diese vielen Vermarktungsstrategien, gerade Sängerinnen, Sie haben Netrebko erwähnt, die machen ja da auch irgendwo mit. Sie geben ihr Privatleben preis, sie lassen sich fotografieren, sie posieren. Da speist die eine Quelle.
Einverstanden. Ja. Und das ist ein wechselseitiges Spiel und das ist auch insofern nicht unkompliziert. Aber ich möchte einfach gern die Frage in den Raum werfen, ob es wirklich notwendiger in der heutigen Zeit themenbezogener Musikjournalismus wirklich ist, auf einem kranken Sänger drauf zu trampeln. Und das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Das frage ich mich. Und die Frage möchte ich gerne in den Raum werfen. Das ist keine wechselseitige Geschichte hier. Das ist einfach nur wahnsinnig unfair. Das passiert. Es ist wahrscheinlich Teil des Geschäftes und Teil der Realität. Und das gibt es in anderen Bereichen auch. Es gibt es im politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich. Es gibt es überall. Aber nur weil es das gibt, muss ich das nicht gutheißen.
Aber
unterm Strich bleibt, wir brauchen diese Kritik. Absolut.
Herr Levitt, früher hat es im Wesentlichen gereicht, wenn ein Pianist überragend gespielt hat. Die großen alten Pianisten, sei es jetzt Arthur Rubinstein oder Wladimir Horowitz oder auch Maurizio Pollini, der ja noch lebt und auch noch spielt, das sind Leute, die kommen auf die Bühne, die kommen aufs Podium, die spielen, lassen sich dann feiern, freuen sich, wenn sie viel Applaus geben, aber sonst hört man von denen eigentlich so gut wie
Stimmt
nichts.
Das denn?
Ja.
Wirklich? Da würde ich aber als... Ich bin natürlich viel zu jung, um das so erlebt zu haben, aber so stark, wie Maurizio Pollini seinen Mund aufgemacht hat, zusammen mit Nono und Abbado politisch.
Ja, politisch, ja.
Glaube ich, so stark, wie ein Arthur Rubinstein in seiner Persönlichkeit gewirkt hat, so stark, wie ein Wladimir Horowitz in seiner Persönlichkeit gewirkt hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das so...
Also, dass Pollini sich politisch geäußert hat, das ist völlig klar, aber dass da jetzt... sehr viele Interviews erschienen werden, sehr viele Porträts. Das war doch früher sehr viel weniger.
Das kann ich nicht, vielleicht muss ich Ihnen jetzt so glauben, ja.
Und glauben Sie denn, dass wenn Sie sich jetzt zum Beispiel komplett zurückziehen würden und nur noch spielen würden, nur noch Klavier spielen würden, dass Sie Ihre Karriere weiterführen könnten? Oder muss man inzwischen zu einem gewissen Teil sagen, okay, ich mache das? Ich lasse das Porträt über mich schreiben. Ich laufe mit einer Journalistin durch Berlin und die schreibt hinterher eine Reportage drüber.
Ach, wissen Sie, solange man halt was zu sagen hat, soll man es sagen. Ich mache auch viele Sachen nicht und manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Das ist irgendwie so einfach organisch gekommen. Ich habe mir die Frage ehrlich gesagt auch nicht gestellt und habe aber auch Gott sei Dank ein ziemlich gutes Umfeld. Aber man muss erstmal überhaupt gar nichts. Ja, man muss erstmal überhaupt gar nichts. Man muss einfach nur bewusst sein dafür, dass wenn ich dann irgendwie eine Unterschrift unter meinen Namen setze, dann weiß ich auch, was das bedeutet und welche Konsequenzen daraus kommen. Und man muss auch wissen, was man sagt. So.
Wir haben über Pollini gesprochen. Er hat zum Beispiel mal vor einem Konzert etwas gegen den Vietnamkrieg gesagt zur damaligen Zeit. Und vom Publikum ist das nicht sehr gut aufgenommen worden, auch damals schon. Sie sind ja auch ein sehr politischer Mensch. Sie äußern sich auch. Also was Pollini natürlich noch nicht gemacht hat und nicht konnte, er hat nicht getwittert, er war nicht auf Facebook.
Gut, aber er hatte die Kommunistische Partei Italiens. Er hatte eine komplette Organisation. Luigi Nono war, das wissen wir beide, welche Rolle er da gespielt hat. Diese Art der Organisationszugehörigkeit, die habe ich natürlich so nicht.
Ja, Sie sind jetzt eher so ein Einzelkämpfer. Sie twittern häufig gegen Trump. Sie haben sich auch geäußert, als Boris Johnson sich jetzt in einem Interview so verheddert hat. Also Sie sind da politisch immer wach und schicken Tweets ab. Über Ihrem Twitter-Account steht Pianist, Bürger, Europäer. Ist da Ihr Selbstverständnis wiedergegeben?
Ja, da ist mein Selbstverständnis wiedergegeben. Aber ich setze Tweets ab und schon schreibe und äußere mich dazu. Ich handle aber auch natürlich im realen Leben dementsprechend. Also ich tue auch Dinge, die keiner mitkriegt. Das ist auch gut so. Oder es ist okay, das tue ich sozusagen für mich und helfe oder organisiere Sachen. Und es ist manchmal sehr anstrengend, aber ich brauche das. Also die Alternative wäre irgendwie faule Selbstzufriedenheit. Und das kann ich für mich nicht real werden lassen.
An dem Tag nach der Wahl von Trump hatten Sie in Brüssel ein Konzert und da haben Sie eine kleine Ansprache an das Publikum gehalten und haben unter anderem gesagt, seit letzter Nacht ist für mich klar, ich muss raus aus meiner Komfortzone. Ich will nicht zulassen, dass diese aggressiven Leute meine Gesellschaft, meine Welt zerstören. Und dann hat aber schon auch jemand erstmal lautstark protestiert. Was war denn dann los in diesem Konzertsaal?
Nichts Außergewöhnliches, da war jemand, der war inhaltlich mit mir nicht einverstanden. Und das ist auch sein gutes Recht, ist auch echt in Ordnung. Er hat nichts Inakzeptables gesagt. Er hat nicht gesagt, erschießen wir Flüchtlinge an der Grenze. Das war alles nicht, er war inhaltlich nicht mit mir. Er fing erstmal an sozusagen damit, dass ich bin im Konzert, ich will sozusagen Musik hören. Das, ja, meine Güte. Und dann fing er an, inhaltlich dagegen zu steuern. Ist auch in Ordnung. Ist übrigens auch echt irre, wie dann so ein Konzertsaal irgendwie lebendig wird. Stand ein anderer auf und schrie ihm entgegen, raus mit Ihnen. Das fand ich ehrlich gesagt ganz schön unmöglich, weil das geht einfach nicht. Ich kann nicht jemanden rausschmeißen, nur weil er was sagt, was mir nicht gefällt. Ich meine, dann können wir alle einpacken. Habe ich auch gesagt, dann habe ich auch entgegengeschrien, nee, Sie bleiben bitte drin. Er ist dann später trotzdem gegangen. Das ist sozusagen seine Entscheidung gewesen. Aber dieses Get out of here, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt. Und daraus entstand dann so ein kleiner Dialog. Und ich habe keine 5 Minuten die Nacht geschlafen und das musste einfach raus.
Und wie war denn das Konzert dann? Also als Sie dann gespielt haben, war das anders dann für Sie, nachdem das es so war, ein Vorspiel hatte?
Klar, es war dann eine sehr intensive und sehr befreiende Veranstaltung irgendwie. Aber ich bin auch Realist genug, um zu sehen, ich mache mit einem Konzert die Welt nicht besser. Und das ist natürlich ein Riesenthema, was unser einer tun kann und tun sollte. Aber das eine ist, sich im Konzertsaal zu äußern und im Konzertsaal sich selbst auf die Schulter zu klopfen und im Konzertsaal zu sagen, alle Menschen werden Brüder und sich dann irgendwie vorzukommen wie der Gipfel der Zivilisation. Das alles ist überhaupt gar nichts wert, wenn man außerhalb des Konzertsaals nicht dementsprechend agiert. Und da ist mir in unserer Welt ein bisschen zu viel Selbstzufriedenheit.
Ja, so ein Mittel wie vor dem Konzert eine kleine Rede zu halten, sowas nutzt sich ja auch ab. Ne?
Sowas nutzt sich ab, aber sowas nutzt sich ab, wenn dem danach nichts folgt, ja. Wissen Sie, es gab diesen sehr, sehr starken Moment, als die Wahlen in den USA gerade heiß wurden, da hat der damalige Präsident Obama eine Rede gehalten und dann erwähnte er den Namen Trump und alle fingen an zu buhen und noch mehr zu buhen. Und dann hat er die Leute unterbrochen und gesagt, don't boo, vote. Ich freue mich über Briefe, die dann kommen und ich freue mich auch über Publikum, das dann kommt und sich bedankt und sagt, das war schön und das war wichtig und so weiter. Ich verzichte aber auch gerne darauf, wenn sie danach auch wirklich handeln.
Aber das zeichnet Sie schon auch aus, dass Sie die Menschen irgendwie mögen. Es gibt ja viele Künstler, die sind eigentlich genervt, ja, wenn da hinterher nach dem Konzert dann noch Leute kommen und die würden lieber sofort verschwinden und irgendwas essen gehen. Das ist bei Ihnen anders, ne?
Ja, ich empfinde langsam Mitleid mit den Menschen, die Menschen nicht mögen. Ja.
Und ist das wirklich für Sie immer angenehm? Es gibt ja auch Fans, ja? Die auch lästig werden können, oder?
Das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt.
Nee?
Nein. Ich bin manchmal auch müde und dann möchte ich auch etwas weniger kommunizieren und das sage ich dann auch. Aber ich empfinde es beinahe nie als unangenehm, wenn jemand zu mir kommt und einfach kommuniziert und einfach reden möchte. Und das habe ich noch nie als unangenehm empfunden.
Was bringt Ihnen das, so ein Gespräch mit Leuten, die gerade aus Ihrem Konzert kommen und sagen, meistens sagen sie doch nur, das war toll.
Ach, Sie sagen auch manchmal was ganz anderes.
Nämlich? Was sagen Sie denn?
Ach, ich habe auch schon unschöne Sachen erlebt.
Ist wahr?
Ja, absolut. Ich habe auch schon erlebt, dass jemand nach einem Konzert, wo ich linkspolitisch motivierte Musik von Mitte des 20. Jahrhunderts gespielt habe, zu mir jemand kam und mich anschrie und sagte, wie kann ich es wagen, den Kommunisten den Tod von Millionen zu verzeihen, indem ich ihre Musik spiele. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist auch in Ordnung. Was mir das bringt, mich hat in meinem Leben nichts mehr inspiriert und bewegt als Menschen. Und insofern brauche ich diese Kommunikation. Das bringt es mir.
Zu Gast im SWR 2 Zeitgenossengespräch ist heute der Pianist Igor Levit. Herr Levit, im Moment wird ja sehr stark über den neuen Antisemitismus in Europa diskutiert. Wie beurteilen Sie das? Sind Sie davon in irgendeiner Weise betroffen? Haben Sie Erlebnisse gehabt? Haben Sie ungute Dinge erlebt?
Nein. Ich sehe das. Und es besorgt mich, aber ich habe mal ein paar Zuschriften bekommen, als ich mich mal sehr extrem geäußert habe gegen 2, 3 AfDler, dass dann mir jemand ein paar gemeine Sachen schrieb. Ich habe das dann einfach großmäulig, wie ich bin, einfach öffentlich in den Raum gestellt und mit Text und Namen. Und dann soll dieser jemand damit umgehen. Aber ich habe das persönlich so in letzter Zeit nicht erlebt.
Wie war das denn eigentlich, als Ihre Familie noch in Russland gewohnt hat?
Das kann ich nicht sagen, weil ich mich an die Zeit kaum erinnere.
Ja, aber es war kein Motiv für Ihre Familie?
Ich glaube nicht, nein.
Dort wegzugehen?
Nein.
Wie schnell haben Sie sich damals eigentlich hier eingelebt?
Innerhalb von Wochen, weil ich die Sprache einfach so wunderbar fand, weil ich die Sprache lernen wollte, weil ich besser Deutsch sprechen wollte als alle meine Klassenkameraden, weil ich einfach eine fantastische Klassenlehrerin in Dortmund die erste Zeit. Also wirklich innerhalb von Wochen.
Ich verbinde mit Ihnen überhaupt nicht mehr ihre Herkunft, sondern ich nehme sie als Deutschen, als Europäer wahr.
Ich würde mich auch als Deutscher nicht bezeichnen. Ja. Ich bin ein totaler Antinationalist. Also überhaupt diese Idee der nationalen Herkunft, das ist mir einfach fremd. Ich kann diese Begriffe nicht leiden. Ich kann für mich auch nie einen finden. Das nervt mich auch manchmal, wenn ich dann lese, ich sei der deutsche Pianist, der russische, der deutsch-russische.
Oder der deutsch-russische.
Der deutsch-russische, der russisch-deutsche, der in Russland geboren, in Deutschland aufgewachsen. Da gibt es ja irre Möglichkeit, wo ich mir denke, nutzt doch den Platz für irgendwie andere Worte, ja, das ist irgendwie, sag einfach der Pianist, danke, und dann, ja, gar nicht die Augen drüber verdrehen. Ich habe das nie vor mir hergetragen, ich habe das auch im Grunde nie kommuniziert, und dann hat sich das irgendwie aufgelöst, und ich bin einfach der Pianist Igor Levit, der Mensch Pianist Igor Levit. Wo habe ich das für mich einfach immer empfunden?
Und der Mensch und Pianist Igor Levit ist ja ungeheuer viel unterwegs, wie jeder Pianist. Weil er mal da, mal dort spielt.
Ja, das ist wahr.
Kommt Ihnen das entgegen, dass Sie heute in London sind und morgen
im Rheingau? Ja, das kommt mir schon sehr entgegen. Es ist auch manchmal ein bisschen anstrengend, aber es kommt mir im Grunde genommen sehr, sehr entgegen, ja. Ich reise gerne.
Ist das nicht auch ein bisschen mit Einsamkeit verbunden?
Ja, aber weder drehe ich daraus irgendwie eine sentimentale Geschichte, noch ich mache das weder größer noch kleiner. Es ist so, es gibt diese einsamen Tage und dann muss ich damit klarkommen. Das fällt mir mal leichter, mal schwerer. Aber das ist jetzt nun mal mein Beruf. Und solange ich ihn so ausübe, lebe ich mit den Konsequenzen. Wie gesagt, mal ist es leichter, mal ist es schwerer.
Sie sind in letzter Zeit häufig eingesprungen. Also Sie haben eigentlich viel mehr gespielt, als Sie wahrscheinlich ursprünglich vorhatten. Und Sie sind einmal, das ist jetzt schon ein bisschen her, auch für Maurizio Pollini in Wien eingesprungen. Da sollte er im Musikvereinssaal spielen. Und ich glaube, da waren nur ein paar Stunden dazwischen. Das würde, glaube ich, auch nicht jeder Pianist auch nicht packen, oder?
Ach, das war irgendwie charmant, weil ich in Hannover saß, noch in Hannover bei meinen lieben, lieben Freunden Julia und Sonja, die ein Café führen, ein Bio-Restaurant, das den wunderbaren Namen Zurück zum Glück trägt, was sowieso mein Lieblingslokal ist auf der ganzen Welt. Und da saß ich da und habe, glaube ich, Marillenkuchen gegessen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Und dann bekam ich um 13.30 Uhr den Anruf aus dem Wiener Musikverein, du magst mal gerade nach Wien fliegen. Und ich habe dann gefragt, was gibt's denn in Wien? Ja, Maurizio Pollini. Ich habe gesagt, wann denn? Ja, heute Abend. Und ich werde ja in Situationen, die ganz heiß werden, je heißer, desto ruhiger werde ich. Also ich bin da ganz gelassen. Und dann habe ich gesagt, ja, also gibt es da denn einen Flug? Und ich habe gesagt, ja, es gibt einen Flug. Und dann kommst du aber, wenn es pünktlich ist, etwa 25 Minuten vor Konzertbeginn an. Das war dann mein Debüt im Musikverein.
Immerhin eine der wichtigsten Konzertsäle.
Und dann haben wir die zweite Ansage, habe ich gesagt, okay, unter zwei Bedingungen. Dann hat er mich gefragt, welche wären das? Da habe ich gesagt, Bedingung Nummer 1, ich spiele, was ich will. Und Bedingung Nummer 2, ich brauche eine schwarze Schleife, weil meine habe ich verloren. Und so kam das dann. Und dann flog ich nach Wien, kam Gott sei Dank 25 Minuten vor Konzertbeginn an und habe dann Beethoven und Schewski gespielt. Ich glaube, es war die Wiener Musikverein-Uraufführung von den People United-Variationen.
Das sind Variationen über ein chilenisches Revolutionslied. Und das hätten die möglicherweise als Programm nicht akzeptiert, wenn sie jetzt nicht in diesen Nöten gewesen wären. Ne?
Per Steinbrück hätte jetzt gesagt, hätte Fahrradkette. Ist jetzt so. Also es ist jetzt so gekommen und das war ein wirklich unvergesslicher Abend. Mit Schleife.
Es gibt auch Künstler, die bedauern das hinterher, dass sie so kurzfristig eingesprungen und dann vielleicht nicht zu dieser Form aufgelaufen sind. Wie funktioniert das bei Ihnen? Also ich habe manchmal den Eindruck, man kann sie nachts wecken und setzt sie an irgendeinen Flügel und dann spielen sie los und es ist perfekt. Ja?
Überschätzen Sie nicht meine geistige Zurechnungsfähigkeit mitten in der Nacht. Aber wissen Sie, ich bereue beruflich sehr wenig. Es gibt Dinge, die ich in meinem Privatleben bereue, aber beruflich bereue ich fast gar nichts.
Und was bereuen Sie denn doch beruflich?
Da muss ich echt lange nachdenken. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein.
Was bei Ihnen auch interessant ist, findet man auch nicht bei allen klassischen Künstlern, dass Sie der Popmusik sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Wie ist das eigentlich gekommen?
Weil ich das einfach für unglaublich wichtig halte. Das ist Musik unserer Zeit. Es gibt unglaublich große Künstler, die Musiker, die in jedem Bereich, im Bereich des Hip-Hops, im Bereich der elektronischen Musik, mich interessiert das einfach. Und wir können doch nicht die ganze Zeit so tun und irgendwie erzählen, Musik sei Musik sei Musik und sie sei so eine universelle Sprache und sie sei so unglaublich wichtig und uns dann verhalten wie Pferde mit Scheuklappen. Und das habe ich eben nie getan. Punkt.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem noch was, ob man sich für diese Musik interessiert oder ob man sie auch tatsächlich mag. Und das scheint ja bei Ihnen so zu sein, dass
Sie
auch Hip-Hop
sehr, ja.
zum Beispiel
Absolut.
Hören. Also das ist für mich jetzt schwer vorstellbar, weil es sind ja zwei wirklich komplett unterschiedliche Welten.
Aber ist
oder?
Das so? Ich hatte mal mit Frederik Schewski ein sehr langes Gespräch darüber, wo er mir sagte, er glaube, das politische Lied sei tot. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich glaube, dass er sich sehr irrt. Weil Teile des US-amerikanischen Hip-Hops natürlich politisches Lied geworden sind. Weil Kendrick Lamar selbstverständlich ein politischer Künstler ist. Weil Anfang der Nullerjahre ein Eminem selbstverständlich politischer Künstler war. Der natürlich seine Musik unglaublich autobiografisch aufgezogen hat, aber Zustände gezeigt hat. Ich habe irgendwie noch im Studium gedacht, dass mir zum Teil Eminem eher hilft, Beethoven zu verstehen als Beethoven. Das habe ich im Studium so erlebt.
Wie das?
Weil es einfach für mich existenziell wichtige Musik war, die für mich in dem Alter, in dem Stadium, in dem ich war, mit den Fragen, die ich mir gestellt hatte, mit der Härte, die ich mir auch selbst gegenüber aufgelegt hatte, die Musik hat mir geholfen. Und selbstverständlich in dem Moment auch für mein eigenes Spiel. Und ein anderer Satz habe ich jetzt auch gerade gelesen letzte Woche, das Leben sei zu kurz für zweitklassige Musik. Also wirklich, und wer entscheidet das? Da weckt mir alles ab.
Interessant ist ja auch, Sie haben inzwischen eine Reihe von CDs rausgebracht, dass Sie sich da gleich ans Höchste, ans Schwerste gemacht haben. Also Sie haben die späten Beethoven-Sonaten eingespielt, Sie haben die Diabelli-Variation eingespielt, Sie haben die Goldberg-Variation eingespielt und Sie haben auch von Rzeszewski People United eingespielt. Die zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie technisch unglaublich schwierig zu spielen sind. Warum gleich diese Gipfel?
Das sind einfach diese drei ersten Produktionen, auch die Bach-Partiten sozusagen als zweite Produktion, war einfach ein Repertoire, das mich am intensivsten begleitet hat über die letzten Jahre. Ich hatte im Grunde genommen beim ersten Gespräch mit den zwei Herren von Sony, mit Bogdan Rostrich und Per Hauber im Mai 2012 in Essen, wir hatten ein fantastisches Gespräch, über im Übrigen alles Mögliche. Von dem damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff über sonst was. War ein wunderbarer Abend. Aber im Grunde wusste ich, das werden die drei ersten Produktionen. Das ist jetzt gerade mein wichtigstes Repertoire. Das war keine taktische Entscheidung nach dem Motto, jetzt fange ich mal mit dem Höchsten an und mal gucken, wie es wird, sondern das hat mich einfach begleitet. So ist es dazu gekommen. Und ich bin unglaublich glücklich, diese drei Aufnahmen gemacht zu haben. Dementsprechend war aber danach auch der Punkt da, dass ich sagte, jetzt mache ich mal ein bisschen Pause. Ich habe jetzt seit 2 Jahren nichts mehr aufgenommen und habe auch die Zeit gebraucht, um wieder sozusagen diese Art Batterie wieder aufzuladen.
Hören Sie sich eigentlich auch Kollegen an? Gehen Sie
Klar.
in Konzerte von anderen Pianisten?
Selbstverständlich.
Ja?
Selbstverständlich. Aber nicht nur Pianisten. Ich gehe gerne in Konzerte, wenn ich Zeit und Muße habe.
Und Sie machen viel Kammermusik. Ich nenne nur ein Beispiel mit der Julia Fischer. Haben Sie die Beethoven-Violinsonaten aufgeführt in München und auch anderswo noch? Das ist Ihnen, glaube ich, auch wichtig.
Ja.
Partnerschaften mit Kolleginnen und Kollegen.
Ja, das ist essentiell. Und das Projekt mit Julia war sehr, sehr wichtig.
Warum?
Ach, wir haben uns kennengelernt Mitte 2013 und haben dann die Kreuzersonate zusammen kurz durchgespielt. Und das war so stark und so beieinander, dass wir dann kurze Zeit später einfach beschlossen haben, das machen wir. Und sie ist eine herausragende Musikerin und Künstlerin und unglaublich willensstark auf der Bühne und unglaublich gestaltungsmächtig. Ich bin grundglücklich, das mit ihr gemacht zu haben.
Das heißt, man probiert sich erstmal aus, passt's und dann steigt man ein oder wie läuft sowas?
Aber die Stufe hatten wir irgendwie komischerweise übersprungen. Das war sehr, 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 sehr besonders gleich von Anfang an.
Ja, Sie machen auch Liedbegleitung in Anführungszeichen, ne?
Ja.
Die schöne Müllerin?
Mit Simon Bode, aber auch da steht an erster Stelle, ich bin mit Simon quasi musikalisch groß geworden. Wir kennen uns seit 2003, wir haben zusammen studiert, er hat mich im Grunde an das Lied, an die Welt des Liedes herangeführt. Ich habe mit ihm mein erstes Mozart-Requiem gehört, meinen ersten Elias gehört, meinen ersten Händel-Messias gehört mit Simon. Ich halte Simon für ein Juwel, der einer der klügsten, feinsten, wiederum gestaltungsmächtigsten, wunderbarsten Sängerkollegen ist, die ich kenne und ein wirklich sehr enger Freund.
Seit 2010 ist Ihre Karriere so richtig auf Touren gekommen, damals eben durch diesen Artikel von der Eleonore Bühning. Und seitdem sind Sie unterwegs. Hat man da noch irgendwie eine Vorstellung, wie das weitergehen soll? Macht man sich da Gedanken? Sie sind wahnsinnig jung, Sie sind 30 Jahre alt, ja?
Das ist irgendwie absurd.
Ja.
Klar mache ich mir meine Gedanken, aber noch mit offenem Ausgang. Aber ich werde, sagen wir mal, immer gelassener und immer klarer, wo es so hingeht und was mich interessiert, werde aber auch immer rebellischer und härter. Also mal gucken, wohin es mich so treibt.
Wichtig ist ja, dass der Körper funktioniert, ne?
Toi, toi, toi. Mache ich auch viel für.
Nämlich, was machen Sie?
Ich mache Sport und wahrscheinlich beinahe schon zu viel. Aber seitdem ich so ein bestimmtes Studio in Berlin gefunden habe, wo ich ja vor 1,5 Jahren hingezogen bin, das so fantastisch ist, dass ich da wirklich 4-5 Mal die Woche hinlaufe, wenn ich da bin, weil da einfach unglaublich gute Typen arbeiten. Also ich mache schon irgendwie, ich achte drauf.
Aber daran sieht man doch auch, wie sich das alles verändert hat. Ich meine, ich kann mir schlecht einen Maurizio Pollini im Fitnessstudio vorstellen oder einen anderen der großen Pianisten. Also Sie sind schon ein ganz anderer
Pianistentypus. Ich bin Kind meiner Zeit, natürlich.
Sie sind Kind Ihrer Zeit.
Natürlich, ne? Ich bin Kind meiner Zeit. Wie denn sonst? Wie denn sonst? Ich kann nicht die ganze Zeit mit dem Fernglas nach hinten leben und sagen, früher war es mal so und mich interessiert nur das Früher. Nein, mich interessiert brennend das Heute und das Morgen. Das lebe ich auch.
Und Sie wissen, es gibt unglaublich viele Pessimisten, die sagen, die klassische Musik stirbt aus und man muss ganz viel tun, um junge Leute dafür zu interessieren. Spüren Sie da auch so, haben Sie da ein bisschen was Missionarisches, Leute für klassische Musik zu interessieren? Oder sagen Sie, also das ist nicht mein Problem, weil meine Säle sind voll?
Nee, wissen Sie was, ich setze mich nicht an den Tisch und überlege mir Formate, ich tue es einfach.
Sie durchbrechen auch Konzertrituale, ne?
Ich tue es aber einfach. Und das ist für mich kein Marketingformat. Das ist für mich kein Ding, das ich auf einen Zettel schreibe. Ich tue es einfach. Sie wissen doch selber, seit wann hört man denn den Satz, hören Sie wahrscheinlich Jahre länger als ich, die klassische Musik ist tot. Sollen Sie doch reden. Sollen Sie alle zusammen sich in einem Raum einsperren, in die Sauna gehen, mit dem Handtuch wedeln und irgendwie sagen, und für zweiklassige Musik ist das Leben zu kurz. Sollen Sie doch alle reden. Früher hat es mich aufgeregt, dann hat es mich wütend gemacht und jetzt finde ich das so langweilig, sollen Sie doch reden. Nee, sie ist nicht nur nicht tot, sie ist genauso wie Musik generell ungeheuer lebendig. Wenn wir als Menschen, die diese Musik hören und sie ausüben, uns nicht kleiner machen, als wir sind. Und dem versuche ich entgegenzuwirken.
Und diese ganzen Überlegungen, das geht ja los, wie sich der Künstler anzieht, ob man vielleicht nicht mehr so still sein soll im Konzertsaal, sondern eher so eine Lounge-Atmosphäre.
Wenn eine Künstlerin oder ein Künstler barfuß auf die Bühne gehen möchte, bitte geh barfuß auf die Bühne. Das gehört dann zur DNA dieses Künstlers. Das ist seine ganz persönliche Entscheidung. Dass da heute noch halbe Zeitungsseiten darauf verschwendet werden. Nehmen Sie so ein Beispiel wie Yuja Wang. Yuja ist eine herausragende Pianistin. Period. Herausragend. Sie trägt, was sie trägt.
Sie trägt sehr sexy Kleider.
Ja, dann soll sie das doch tragen. Es macht sie offensichtlich sehr, sehr froh. Und das gehört zu ihr und sie fühlt sich darin wohl. Lass doch ständig dieses, und jetzt hat sie wieder das getragen und wahrscheinlich kommt sie anders nicht. Ich habe mich mal vor einigen Wochen sehr, sehr aufgeregt über einen Text, der online erschien, über eine große Plattenfirma und was sie alles falsch macht und nicht falsch macht. Das ist mir jetzt mal egal, dass es da drin stand, aber da wurden bestimmte Kollegen von mir, die ich im Übrigen alle gar nicht kenne persönlich, auf eine so respektlose Art und Weise angegangen. Mit dem Höhepunkt, dass eine Künstlerin, eine junge Cellistin, die der Autor, wie er im Übrigen selber zugegeben hat, im Text, gar nicht kennt. Nämlich nur 2-3 YouTube-Videos von ihr gesehen hat und ansonsten auch nur eine Kritik in der Zeitung gelesen hat. Er kennt sie gar nicht. Schrieb er dann in diesem Text, ja, eine quasi irgendwie hübsche junge Frau, die kein künstlerisches Profil hat. Da ist mir die Kinnlade nach unten weggerutscht. Denn wenn man so einen Satz, das ist der schlimmste Satz, den man über einen Künstler sagen kann. Und um denen zu sagen, hast du dir gefälligst zumindest 15 Konzerte anzuhören, mit ihr 3 Gespräche geführt zu haben und dich mit Menschen ausgetauscht zu haben, aber nicht auf Basis von Unkenntnis, diese Frau im Grunde zu einer leeren Hülle zu erklären. Das ist so grotesk. Und ich komme wieder zurück auf das Thema der Musikkritik. Sowas brauche ich nicht. Das ist Boulevard. Und zwar schlimmster Form, finde ich.